Yes! So gut, mit euch da zu sein. Vielen Dank. Mit Daten über Dating, in einem Setting vom Dating. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Das ist auch schon eine Zeit her bei uns. Hey, ja, wir predigen über Dating und es ist ein spannendes Thema. Aber keine Angst. Jetzt gibt es noch ein Blümchen für Damen, das habe ich organisiert. Vielen Dank. Die Predigt die geht dir nur etwas an, wenn du Single bist oder wenn du selber gerade am Daten bist. Ich meine, vielleicht hast du Kinder, irgendwann werden die Kinder daten. Vielleicht machen sie es schon und du weißt noch nichts davon. Oder, ich schaue gerade bei Tina an, du hast Kinder, die schon alle datet haben. Mag auch schon sein, dann hast du Grosskinder, die irgendwann daten werden. Nein, aber ich glaube auch, wenn du selber nicht mehr in diesem ganzen Dating-Prozess inne bist und das Ganze jetzt auch wirklich ein gutes Stück hinter dir liegt, du wirst heute im Rückspiegel vielleicht Sachen können betrachten, wo du merkst, jetzt in dieser Predigt, die würdest du nicht mehr gleich angehen, wenn du könntest. Du würdest vielleicht Sachen nicht mehr gleich machen. Und ich will dich ermutigen, deine Ohren, deine Augen aufzumachen von Gottes Reden heute, weil ich glaube, er wird der ein oder andere Person heute etwas zeigen. Vielleicht eine Entscheidung, die du damals getroffen hast, die immer noch Konsequenzen jetzt für dich haben. Und ich bin überzeugt, Gott will dich heute heilen, Gott will dich heute befreien, wenn du von Sachen noch gefangen bist, wenn du Sachen noch in dir hast, die dir nicht gut tun. Und wegen dem, lasst uns zusammen in das Thema eintauchen, gib uns Bibel, Dating-Tipps. Die Antwort ist eigentlich relativ kurz, ja und nein. Ja, weil es gibt ein paar explizite Aussagen. Du findest effektiv in der Bibel explizite Aussagen, die wir aufs Dating anwenden können. Aber auch nein, weil wenn du die Online-Bibel führen nimmst und Dating eingibst, dann kommt bei mir, meintest du Vater? Also du findest nichts. Das heisst aber nicht, dass die Bibel keine Meinung dazu hat. Du kannst auch zum Beispiel, musst du mal probieren, du kannst auch Umweltschutz eingeben. Da kommt auch nichts. Und ich glaube trotzdem, dass es Gott stört, wenn du die Müll im Garten verbrennst oder das Basel im Rhein sorgst. Wir haben in der Bibel ein paar implizite, das heisst indirekte Aussagen zum Thema Dating, die uns können dabei helfen können, das Thema anzugehen. Aussagen, die uns zum Beispiel zeigen, hey, so könnt ihr miteinander umgehen, so solltet ihr miteinander leben. Das sind Aussagen, die wir aufs Dating können projizieren und das hilft uns. Und uns ist wichtig, dass wir die impliziten Aussagen kennen, weil der Punkt ist, unsere Gesellschaft, die hat eine Meinung zu Dating. Wenn wir aufwachsen hier in dieser Gesellschaft, dann werden wir geprägt von der Meinung von unserer Gesellschaft. Jeder zweite Song erklärt uns, wie Dating zwischen Mann und Frau funktioniert oder wie die Liebe aussieht. Wenn wir einen Film schauen, zu 95 oder 99,99% wird dort beigebracht, wie Dating heute aussieht. Dann wird er konstant geprägt. Für mich gibt es einen Schönheitsfehler in dieser ganzen Sache. Es funktioniert nicht wirklich gut. Ich habe dir ein paar Zahlen mitgebracht. Natürlich liegt es nicht nur am Dating. Das ist nicht allein das Resultat vom Dating, die Zahlen. Aber 2 von 5 Ehepaaren halten sich nicht an ihr Eheversprechen. Etwa ein Viertel von allen Menschen in der Schweiz haben schon eine Affäre gehabt oder einen Seitensprung. Jedes fünfte Kind wächst ohne Vater und Mutter auf. Und wir reden von 10'000 Leben, die beendet werden, bevor sie selber mal die Chance haben, das Licht der Welt zu erblicken. In unserem kleinen Land pro Jahr. Wie gesagt, das ist nicht nur das Dating, aber ich glaube, das Ganze von dort an. Unsere Gesellschaft macht Dating zum Dauerthema. Die ganze Zeit, ohne selber wirklich zu wissen, wie es funktioniert. Der Paulus, der hat verschiedene Kirchen gegründet. Der hat immer seine Touren gemacht und hat Kirchen gegründet. Und dort sind dann viele Menschen zum Glauben gekommen, sind neue Gemeinschaften entstanden. Und wie es üblich ist, kommt jeder aus seinem Ecken und jeder kommt mit seiner Prägung. Und das war ein kunterbunter Mix an Prägungen. Und er hat mit seinen Briefen immer versucht aufzuzeigen, hey, schau, Jesus zeigt dir eine Alternative. Und ein Brief, den wir heute anschauen, ist der Brief an die Epheser.
Genau, da heißt es in Epheser 4, darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere, ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, das habt ihr gehört. Ihr seid ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Ich finde, die Bibel macht an der Stelle ziemlich klar, dass wenn wir in einer Welt leben oder die Kultur einer Welt leben, die Gott nicht kennt, die es nicht weiß, was es bedeutet, mit Gott zu leben, dass wir dann auch ihre Früchte ernten werden, die uns in die Zerstörung führen oder in die Irre. Und diese Statistiken, die der Dani vorher gezeigt hat, die zeigen uns so ein bisschen auf, wie diese Früchte aussehen, wenn es um Ehe, Beziehung, Dating oder Sex geht, Partnerschaft. Und in mir wächst da nicht unbedingt ein Verlangen, diese Früchte zu ernten oder diese Früchte zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist jetzt zwar einfach zu sagen, ja, das will ich so nicht, aber woran liegt es denn? Weil, Spoiler-Alarm, auch christliche Ehen werden geschieden. Nicht nur die säkulären, also nicht nur von Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht wissen, wie es ist, mit Gott zu leben. Deshalb ist es wichtig, sich anzuschauen, was sind denn die Teachings von so einer Kultur, wenn es um eben Dating geht oder Ehe, Sex, Beziehungen. Und also was führt quasi dazu, was lehrt uns die Welt und auf der anderen Seite, was lehrt uns die Bibel, wenn es um solche Dinge geht. Und wir haben euch da mal so einen Prozess mitgebracht vom Dating und allem, was quasi danach folgt. Und wir fangen mal ganz vorne an. Meistens fängt Dating ja irgendwie beim Single-Sein an. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gibt recht wenig Filme oder Serien, die das Dating oder die das Single-Sein, also das, was vor dem Dating kommt, die das so richtig abfeiern. Also Single-Sein scheint irgendwie so ein unerwünschter Zwischenzustand, der nicht gut ist und der möglichst schnell verhindert und gelöst werden sollte. Als würde dir was fehlen, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und ich hoffe es zwar nicht für dich, aber vielleicht gibt es manchmal am jährlichen Familienweihnachtsfest dann so die Worte, ja, es gibt für jeden Topf auch einen Deckel. Und denkst du so, oh wow, danke. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine fette Lüge von unserer Gesellschaft. Dieser Gedanke, hey, du vervollständigst mich oder du solltest mich vervollständigen. Das suggeriert irgendwie, als wäre ich vor wie ein halbes Glas Milch rumgelaufen und ich bin halt halb voll, bis ich endlich meine bessere Hälfte gefunden habe und der macht mich dann vollständig, der macht mich dann irgendwie komplett. Also quasi, du brauchst den anderen, dass der dich ganz macht, weil du vorher nicht ganz warst. Und klar sind wir für Gemeinschaft geschaffen, das glaube ich, mit Gott und mit anderen Menschen, aber es bedeutet nicht, dass du vorher inkomplett oder unvollständig warst, bis du die Person gefunden hast, die dich vollständig macht. Vollständig macht uns nur Gott und nicht andere Menschen. Und das gilt übrigens nicht nur für Single sein, sondern auch für die Ehe. Dein Ehepartner macht dich auch nicht vollständig. Das ist Gottes Idee, das ist Gottes Job. Oder so ein anderer Punkt, ich glaube, viele Menschen glauben, es gibt den einen. Der eine ist irgendwo da draußen, die eine. Ich glaube, das haben wir vor allem irgendwie Disney-Filmen zu verdanken. Da scheint es immer darum zu gehen, Hauptsache du findest den einen oder die eine und dann ist alles gut, dann hast du den Happy End und dann kommt's gut. Ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht von so Disney-Paaren. Der Film endet immer damit, man hat den einen oder die eine gefunden und jetzt trittst du ein in dieses glückliche und erfüllte Leben. Die einzige Ausnahme bis jetzt ist, glaube ich, Elsa, die Eiskönigin. Aber ich warte mal auf Frozen 3 und dann erfinden sie den Eiskönig auch noch für sie, wahrscheinlich. Aber es endet irgendwie immer damit. Es braucht den einen oder die eine. Ich glaube, zwei Probleme tauchen da ganz schnell auf. Erstens, stell dir vor, es gäbe für jeden Menschen auf dieser Welt den einen oder die eine. Was ist, wenn du dich verpasst? Oder was ist, wenn du das Date versaust, das erste? Hast du dann Pech oder wie? Dann ist es dumm gelaufen für dich. Was ist, wenn Gott für jeden nur den einen oder die eine hätte? Und dann würde die ganze Welt auf den Fugen geraten, wenn du einen Fehltritt wagst. Ich glaube, es gibt den einen oder die eine. Der Dani ist der eine für mich. Aber das liegt daran, dass ich mich für Dani entschieden habe und für niemanden sonst. Und das macht ihn zu dem einen für mich. Das zweite Problem, was ich glaube, was auftaucht, wenn wir das Gefühl haben, da draußen ist der eine und wir müssen ihn nur finden, ist, dass das so eine ziemlich einseitige Geschichte ist. Ich habe es vorher gesagt, so Disney-Filme enden ja irgendwie immer mit der Hochzeit. Da gibt es einen Regenbogen und Glitzer und schöne Musik und es ist so, oh, das ist jetzt das Ziel, das ist das Happy End, du hast jetzt den einen gefunden und jetzt kommt es mega gut. Aber ob das dann auch eine gute Ehe wird, das ist die andere Frage. Ich habe euch ein Beispiel von Schneewittchen mitgebracht. Das ist dann die andere Frage, ja, bist du konfliktfähig? Weißt du, wie man Kinder erzieht? Kannst du miteinander reden? Hast du eine gute Kommunikation? Bist du lernbereit? Stellst du Jesus ins Zentrum von deiner Ehe? Übst du Gnade und Vergebung? Ja, das kommt ja sicher automatisch, oder? Du hast ja jetzt den einen gefunden. darum ging es ja. Scheinbar kommt es automatisch, weil davor redet irgendwie nie jemand. Das spricht einfach keiner an. Oder wenn du die Bibel als Hilfe nehmen würdest, den einen oder die eine zu finden, dann findest du bei genauerem Hinschauen tatsächlich zwei sehr gute Hinweise. Das erste ist, so ein Taugenichtstyp bringt Schande über dich und deine Familie, solltest du nicht nehmen. Oder auf der anderen Seite, eine nörgelnde Frau, es gibt nichts Schlimmeres als das.
Schlimmer als ein Tropfen ins Dach.
Ja, genau, schlimmer als das.
Statt so.
Denkst du, das ist nett, vielen Dank, aber darauf wärst du eigentlich auch ohne die Bibel gekommen. Also auf diese zwei Hinweise, wenn es darum geht, den einen zu finden. Aber wenn du die Bibel als Hilfe nimmst, herauszufinden, wie du denn die eine Person wirst, die begehrenswert für andere ist, wenn du, wie du die eine Person willst, die nach Gottes Willen lebt, ja, dann ist die ganze Bibel vollgestopft davon.
Also es scheint in dem Moment mehr darum zu gehen, um dich, als um alle anderen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, haben wir viel mehr Rotschläge, die sich um uns selber drehen, als um die anderen. Nicht, dass wir uns an diesem Punkt missverstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir anderen gefallen sollen. Oder dass wir Mission haben, den einen oder anderen zu werden für jemanden. Du bist ein kompletter Mensch, auch ganz allein. Aber schau, ich will dich an dieser Stelle ermutigen, wenn du Single bist und es nicht willst bleiben. Nutz die Zeit, um bewusst zu der Person zu werden, die die Person sucht, die du suchst. Nutz die Zeit, um zu der Person zu werden, die Person sucht, die du suchst. Schau, letzten Endes, du ziehst immer die Menschen an, die deine Früchte interessant finden. Trainier zum Beispiel die Körpertore. Bis zum geht nicht mehr. Und du wirst Menschen aufmerksam machen, die auf schöne Körper stehen. Leg eine mega steile Karriere an und du wirst Businessmenschen anziehen. Spiel hammergut Gitarre und du wirst Musikliebhaber anziehen. Wird Jesus ähnlicher und du wirst Menschen anziehen, die auf Jesus stehen.
Genau. Und als Daniel und ich uns kennengelernt haben, so in dieser Kennenlernphase, kamen wir aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen. Er war schon sehr, sehr lange Single und ich kam gerade aus einer Beziehung raus oder meine Beziehung ging gerade so in die Brüche. Das heißt, er war eigentlich eher auf der Suche nach einer Beziehung jetzt als ich. Aber der Vorteil ist, wenn du auf der Suche bist, dass du Zeit genug hast, dir genau zu überlegen, was du willst und wohin du möchtest. Vielleicht können wir nochmal diesen Prozess einblenden. Weil das Ziel definiert dann auch diesen Prozess. Also das Ziel definiert den Weg, wie du dahin kommst, was du möchtest. Und für den Dani war eigentlich von Anfang an recht klar, dass er von einer Ehe träumt, dass er mit seinem Leben auf eine Ehe zusteuern will, wenn es um Beziehungen geht, wenn es ums Dating geht. Und ich habe mir da ehrlich gesagt in meiner Datingphase recht wenig Gedanken drüber gemacht. In meiner letzten Beziehung habe ich so nach anderthalb Jahren mal gemerkt, dass das eigentlich nicht ein Mann ist oder ein Kandidat, mit dem ich gerne den Rest meines Lebens verbringen möchte. Jetzt kann ich sagen, ja, das findest du ja auch beim Dating nicht unbedingt gerade raus oder in der Beziehung am Anfang. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich das auch schon am Anfang der Beziehung eigentlich gewusst. Wenn ich ehrlich gewesen wäre und mir die Frage gestellt hätte, aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Weil ich mir nicht so wirklich überlegt habe in meiner Datingzeit, wo will ich eigentlich hin oder was möchte ich eigentlich mit einem Partner. Aber es macht eben einen sehr großen Unterschied, wenn du dir Gedanken machst, wohin du willst oder wohin du halt auch eben nicht möchtest. Und dann folgt ja so quasi im nächsten Schritt mal so das Kennenlernen. Und Dani und ich hatten das Glück, uns in so einer Gruppe kennenzulernen vom ICF Basel. Und sich kennenzulernen in einer Gruppe ist sowas Einfaches. Es hat so wenig Anspruch. Der Fokus ist weder auf ihm noch auf mir, sondern irgendwie auf der ganzen Gruppe. Und man hat wie so Zeit, sich so ein bisschen so anzuschnuppern und den anderen mal so zu beobachten, wenn er sich nicht beobachtet fühlt. Also kann
man nennt es auch Stalking.
Man nennt, ja, es fällt halt nicht auf. Also liebe Männer, mal so ein Tipp, wenn ihr an einer Frau interessiert seid, dann, wenn es geht, wenn es möglich ist, verbringt vorher Zeit in der Gruppe mit ihr, bevor ihr sie um ein Date bittet. So hast du als Frau einfach die Gelegenheit zu prüfen, hey, fühle ich mich wohl in der Gegenwart von diesem Mann oder nicht, bevor du zu zweit auf einem Date feststeckst und es mega awkward ist oder du dich mega unwohl fühlst. Also es hilft wirklich total. Dann ist ja die zweite Frage, okay, wonach suchst du eigentlich? Also was sind Kriterien, mit denen du entscheidest, kommt ein Date in Frage oder kommt überhaupt eine Beziehung in Frage? Und da können wir jetzt tausende Kriterien ausführen. Ich glaube, die ersten zwei sehr wichtigen sind sicher mal Aussehen und Charakter. Und jetzt gibt es ja da ganz viele, die sagen, ja, Aussehen, das ist mal zweitrangig, weil der Charakter, das ist ja die innere Schönheit, darauf kommt es an. ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, wo ich finde, es stimmt nicht so ganz, weil Aussehen ist halt doch relativ wichtig. Lies dir mal das Hohelied durch. Lies dir mal durch, was die zwei für eine Bildsprache benutzen, um einander vorzuschwärmen, vorzuschnulzen, wie schön sie einander finden, wie toll sie einander finden. Also Aussehen ist super, super wichtig. Es ist wichtig, dass du die andere Person anziehend findest. Das ist nicht unwichtig, das stimmt einfach nicht. Aber Aussehen ist halt auch einfach das, was sich am schnellsten verändert. Wir alle verwelken irgendwann mal. Und Charakter ist tatsächlich das, was bleibt. Charakter ist das innere Parfüm, das dir schmecken muss, damit du bereit bist, mit einer Person auch dein Leben zu verbringen irgendwann. Dann für uns ein sehr wichtiges Kriterium. Wenn Jesus das Zentrum von deinem Leben ist, wenn Jesus an erster Stelle steht und die Priorität hat, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, ist das bei der anderen Person, die du vielleicht daten möchtest oder vielleicht eine Beziehung in Frage kommt, ist das dort auch so? Weil Christsein ist kein Hobby. Das ist nicht, wie ich male halt gerne Aquarell und der andere halt nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist kein Hobby. Wenn Jesus der Chef in deinem Leben ist, dann bedeutet das, dass er auch der Chef ist über deine Finanzen, über deine Beziehung, über deine Werte, über deine Entscheidungen, über alles. Und wenn du jetzt eine Person datest oder mit einer in Beziehung gehst, stell dir vor, ihr endet vorm Traualtar. Und nur du sagst ja mit Gottes Hilfe, aber diese andere Person nicht. Dann habt ihr zwei zwar einen Bund untereinander, aber nicht mit Gott. Wie geht ihr dann in der Ehe damit um, wenn ihr Konflikte habt oder über irgendwelche Themen streitet? Ist Jesus dann der Chef, zu dem ihr beide hinrennen könnt oder halt eben nicht? Aber übrigens, das habe ich ja vorher schon gesagt, auch christliche Ehen werden geschieden. Bloß weil man dann christlich ist, heißt es nicht, dass es irgendeine Garantie gibt, dass dort nichts schief geht. Es gibt einen Unterschied zwischen ich glaube an Jesus und ich folge Jesus nach. Jemand hat mal zu mir gesagt, der Teufel glaubt auch an Jesus. Jesus nachfolgen ist da eine andere Geschichte. Weißt du in der Ehe, wie du Jesus ins Zentrum stellst, wie du Gottes Wort liest und es einnimmst jeden Tag, wie du konfliktfähig bist, wie du lernbereit bist untereinander. Der Dani und ich, wir sind da bestenfalls auf einem Weg dorthin. Aber solche Kriterien, sich das mal zu überlegen, hey, was ist wirklich wichtig für mich, bevor ich eine Person date oder in eine Beziehung gehe, das ist mega wichtig, dass du die kennst und dass du sie formulierst, weil mit der Entscheidung, jemanden zu daten oder auch in eine Beziehung dann später zu gehen, dann lässt du ganz bewusst die Möglichkeit für Chemie zu, also für Gefühle. Und Gefühle sind etwas, das kommt uneingeladen und automatisch. Du kannst zwar Gefühle, du kannst sie pushen, du kannst sorgen, dass es mehr werden oder du kannst sie unterdrücken. Aber da kommen, tun sie ganz von alleine. Und die Frage ist, möchtest du, dass du Gefühle für diese andere Person entwickelst? Möchtest du, dass da Chemie entsteht? Weil gerade wenn du so Kriterien hast, die wichtig für dich sind, vielleicht sind das sogar Killer-Kriterien, dann kann das auch dazu führen, dass diese Kriterien wie einen Preis haben oder dich ein Opfer kosten, dass du halt eben nicht auf ein Date gehst oder nicht in eine Beziehung eintrittst, obwohl das jetzt eigentlich noch toll wäre.
Jetzt gehen wir nochmal davon aus, die wichtigsten Kriterien, die für dich wichtigsten Kriterien, die stimmen überein. Jetzt musst du ja die Person tiefer kennenlernen. Das heisst, du brauchst ein Setting, wo Intimität kannst schon. Ich meine damit jetzt nicht körperliche Intimität, sondern seelische, platonische Intimität. Und das ist etwas, was in der Gruppe nicht wirklich gut funktioniert. Es wird sehr schnell komisch. Das heisst, du musst dich irgendwo absondern, du musst in eine Zweierschaft kommen, zu zweit sein. Und hier ein kurzer Einschub, wie bekommst du eine Person dort an, dass du mit ihr zu zweit bist? Das ist nicht mega schwierig. Wenn du spürst, dass sich in der Gruppe etwas entwickelt, wenn du spürst, eure Blicke treffen sich einmal mehr als mit jemand anderem und da ist irgendwie eine Annäherung passiert, dann frag einfach. Es ist der beste Moment, wo alles in die Hose gehen kann. Es ist der geringste Schaden, den du nimmst. Einfach mutig fragen. Beim Daten haben wir dann ein Setting, wo tief ich reinkommen kann. Und aus einem anfänglichen, hey, das ist eine interessante Person und die interessiert mich. Oder ich finde sie hübsch. Oder einfach auch einen spannenden Charakter, einen interessanten Humor, kann mehr werden. Ich kann die echten Fragen stellen. Hey, wer ist die Person wirklich? Was für Wert vertritt sie? Was ist ihr wirklich wichtig? Bringt sie überhaupt die Eigenschaften mit, die mir für eine Beziehung wichtig sind? Wie zum Beispiel Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit oder eben auch Humor in meinem Fall. Was ist ihr wichtig? Für was schlägt ihr Herz? Oder vielleicht ein bisschen einfacher gefragt, in was investiert sie ihre Zeit? Für was gibt sie Geld aus? Wie sehen ihre Träume aus? Tut sie etwas dafür, dass ihre Träume Realität werden? Woher kommt sie? Was bringt sie für eine Geschichte mit? Und kann ich mit dieser Geschichte teilen? Indem du Antworten auf solche Fragen findest, und die musst du für dich selber formulieren, entsteht Intimität, entsteht Vertrautheit. Und wenn du an dieser Stelle konsequent bist, entsteht hier die grosse Selektion. Das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, wie es Maike schon erwähnte, dass ich ein paar Jahre lang Single war, obwohl ich es eigentlich nicht hätte sein wollen. Weil ich noch nicht die Frau gefunden habe, die ich gefunden habe, hey, mit der will ich durchs Leben gehen. Kombiniert mit ganz ein bisschen Unfähigkeit meinerseits. In dem Setting, das du hast beim Dating, kannst das Herz vom Gegenüber kennenlernen. Jesus sagt mal in Matthäus 12, wo er mit den Pharisäern streitet, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Ich liebe den Vers. Von was redet die andere Person? Was macht die andere Person? Was kommt aus ihr hervor? Und Mike hat es gesagt, in diesem Rahmen vom Dating können Gefühle entstehen. Es kann sein, dass es davon knistert. Aber Achtung, etwas, was uns unsere Gesellschaft immer wieder zuruft, ist, Liebe ist ein Gefühl. Und das stimmt nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, was Liebe ist, dann stoßen wir sehr schnell auf 1. Korinther 13. Und wir lesen da jetzt nicht zusammen durch, für das haben wir im Sommer dann die Hochzeiten und so weiter. Ich habe ihn aber trotzdem mitgebracht und wenn ihr nochmal lesen wollt, lesen wir daheim mal in Ruhe durch. 1. Korinther 13 zeigt uns, Liebe ist ein Lebensstil. Und etwas zu lieben ist vielmehr eine Entscheidung, dieser Person in diesem Lebensstil zu begegnen. Das, was du beim Dating spürst, die Chemie, das Kribbeln, das ist wunderschön. Und ich will das nicht schlecht schwätzen. Ich erinnere mich so gerne zurück an das. Wir haben dann einmal noch so Schals austauscht, die nach dem anderen geschmeckt haben, wenn wir uns eine Woche nicht gesehen haben. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Der Punkt ist eben, nach anderthalb Jahren verflüchtigt sich die Chemie ein Stückchen. Es gibt Bälle, die sind nach 50 Jahren immer noch Hals über Kopf ineinander verliebt. Ich bin gespannt. Ich glaube, es gibt immer wieder so Wellen, wo das wieder ein bisschen kommt. Aber so wie am Anfang wird es nicht mehr sein. Lass dich von dieser Chemie nicht täuschen. Weil das Ziel der Datingphase ist nicht, dass Chemie entsteht. Das Ziel ist nicht, dass du dich verliebst, sondern das Ziel ist, dass du dich wirklich kennenlernst. Und wenn du die Fragen, die dich wirklich interessieren vom Gegenüber, wenn du die noch nicht kannst beantworten, dann ist es auch noch nicht Zeit, in eine Beziehung zu gehen, sondern weiter zu daten. Sättige Chemie führt uns immer wieder an den Punkt, dass wir Tendenz haben, aufs Gas zu drücken und emotionale und impulsive Entscheidungen zu treffen. Dabei wäre es genau in diesem Moment oft weiser, ein bisschen auf dem Gas drauf zu gehen und sich einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen.
Bei uns war relativ schnell am Anfang Chemie da, kann mich noch daran erinnern. Aber wie gesagt, ich kam ja eigentlich gerade aus einer Beziehung heraus. Also bei mir ging gerade erst was in die Brüche und ich war sehr unsicher, okay, wie gehe ich jetzt da, wie mache ich jetzt da weiter? Wie kann ich jetzt eine weise Entscheidung treffen, wenn ich das Gefühl habe, hey, das wäre wirklich ein toller Kerl, du willst ihn dann auch nicht einfach gehen lassen, weil du gerade aus einer Beziehung rauskommst. Und die Bibel gibt dann einen mega praktischen Tipp. In Sprüche 12 heißt es, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Also haben wir das gemacht, ich habe mir Rat geholt und wir haben den Rat dann gemeinsam auch befolgt. Das hat bedeutet, wir haben uns entschieden, 4 Monate lang erstmal nur zu daten, komplett unromantisch, ohne Küssen, ohne Händchen halten, ohne gar nichts. Einfach nur, um einander kennenzulernen, um diese Phase sehr ernst zu nehmen. Und ehrlich gesagt war das ein bisschen anstrengend und mühsam. So am Ende von unseren Date-Treffen wurden dann die Umarmungen irgendwann immer länger. Aber es hat sich mega gelohnt. Im Nachhinein sind wir so froh, dass wir das gemacht haben, weil wir konnten einfach vieles beim anderen abchecken und diese Zeit sehr, sehr ernst nehmen, bevor sie überlagert wird mit allzu viel Chemie. Und als wir dann nach ein paar Monaten Dating endlich zusammenkamen, haben wir schon gemerkt, okay, dass diese Chemie sehr viel Sehnsucht auch auslöst. Und am Anfang von unserer Beziehung hat das recht viel Spannung ausgelöst. Und auch da haben wir uns dann wieder Rat geholt, mit Leuten zusammengesessen und haben diesen Rat dann auch wieder befolgt. Und es hat das sehr geholfen, weil eine Beziehung, und damals waren wir dann noch in einer Beziehung, ist was mega Wundervolles. Aber eine Beziehung ist einfach noch keine Ehe oder es ist keine Ehe. Du hast der anderen Person kein Versprechen gegeben. Du bist nicht eins vor Menschen oder vor Gott. Du bist kein Bund eingegangen vor Menschen oder vor Gott. Ich bin ihm an sich überhaupt nichts schuldig und er mir auch nicht. Eine Beziehung ist noch keine Ehe. Das bedeutet, dass ihr im besten Fall einfach 2 Personen seid, die auf eine Ehe zusteuern. Vielleicht aber auch nicht. Was wiederum bedeutet, dass wenn du jetzt zum Beispiel gerade mit einer Person datest oder in einer Beziehung bist, dass die Möglichkeit besteht, dass die Person der zukünftige Ehepartner von jemand anderem ist. Und das ist mega wichtig, sich das vor Augen zu halten. Und Jesus gibt da einen mega guten Rat, wenn es um sowas geht. In Matthäus 7 heißt es, oder da sagt er, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Das ist jetzt ein sehr allgemeiner Vers, aber du kannst ihn ja auf alles anwenden. Behandle andere so, wie du selbst auch behandelt werden möchtest. Jetzt bezieh das mal auf körperliche Nähe. Jetzt stell dir mal vor, jemand datet deine zukünftige Ehefrau oder ist in einer Beziehung mit ihr. Wie weit möchtest du, dass die beiden körperlich miteinander gehen? Am besten nirgendwo hin, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich wären. Behandle Menschen stets so, wie du auch von ihnen behandelt werden möchtest. Das kannst du auf alles Mögliche beziehen, aber eben auch auf körperliche Nähe. Dein Gegenüber ist immer ein geliebtes Kind Gottes, egal wie es zwischen euch ausgeht. Dein Job ist, diese Person zu ehren und ihr Job ist es, dich zu ehren, weil ihr beides Kinder Gottes seid. Egal, wie es zwischen euch aussieht. Hätten Dani und ich am Anfang von unserer Datingphase oder Beziehung gern stundenlang knutschen auf dem Sofa verbracht? Ja, natürlich hätten wir das lieber gemacht, als ständig zu reden über alles. Aber das haben wir nicht gemacht. Und ich bin mega, mega froh, dass wir das so rum gemacht haben. Wir hätten ja auch auseinandergehen können. Es hätte ja auch nicht klappen können. Kann ja sein. Je mehr körperliche Nähe du in Daten oder in einer Beziehung lebst, desto mehr Sehnsucht danach entsteht auch. Und dann ist es wie hilfreich, wenn da so ein gewisser Abstand zwischen euch beiden ist. Auch wenn der Abstand dich was kostet, auch wenn der mühsam ist. Weil bis du zueinander Ja sagst, Ja mit Gottes Hilfe vor einem Traualtar, kann es halt auch sein, dass sie euch wieder trennt. Und das ist das Leben, das ist auch nicht der Weltuntergang. Beziehungen gehen nun mal auseinander, das ist nicht so schlimm. Die Frage ist, was ist vorher alles passiert, wofür du die Verantwortung trägst?
Unsere Gesellschaft lernt uns, wenn wir heute so ein bisschen umschauen, Sex beim dritten Date. Du musst wissen, ob es im Bett funktioniert. Wie blöd, wenn du dich ewig bindest und in der Kiste läuft es nicht. Und die meisten Menschen glauben das. Die Statistik sagt, in der Schweiz will der Mann beim fünften Date Sex und die Frau beim neunten Date. Mach das, was deine Gefühle dir sagen, wird immer wieder gesagt. Und ich denke mir, ja, super Rotschlag, wenn du irgendwann mal eine Affäre haben willst. Weil der Paulus schreibt es auch schon an den Ephesern, wir haben es vorher gelesen. Achtung, deine Gefühle und deine Leidenschaften führen dich immer wieder in die Irre. Folgen nicht einfach nach. Wenn wir auf die Früchte schauen von der Gesellschaft, 40% Scheidungsrate. Ein Viertel hat schon eine Affäre gehabt oder einen Seitensprung. Viele verletzte Herzen, ungewollte Schwangerschaften, Abtreibungen. Und immer wieder bekommst du so mit, es ist ja nur Sex. Und ich denke mir, so ein Blödsinn, wenn ich auf die Früchte schaue. So ein Blödsinn. Und ich lade dich ein, an dieser Stelle deine gemachte Meinung zum Thema Sex kurz in die oberste Schublade zu machen bei dir. 5 Minuten. Du darfst es nachher wieder rausnehmen und so weitermachen und meinen und leben, wie du willst. Es ist deine Meinung, aber es ist mir wichtig, weil wir schauen jetzt eine Bibelstelle zusammen an, wo die Bibel uns die Tragweite von sexuellen Beziehungen klar macht. Und mir ist wichtig, dass wir kurz ganz ehrlich und möglichst neutral auf die Bibelstelle schauen. Im 1. Korinther 6 lesen wir, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Also das ist so eine schriftliche Diskussion zwischen den Leuten aus Korinth oder einigen aus Korinth und dem Paulus. Und da zitiert sie das, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber nicht alles ist gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendwas beherrschen lassen. Das heißt, ja, ihr sind frei, aber wenn ihr euch von euren Bedürfnissen steuern, sind ihr nicht wirklich frei, dann sind ihr gefangen von euren Bedürfnissen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Also Allah, wir haben doch einen Körper bekommen, wo man wird verrotten. Der Körper hat Bedürfnisse und wir befriedigen die Bedürfnisse. Wo ist das Problem? Das ist schon richtig, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Mit sexuell unmoralisch meint der Paulus so sexuelle Beziehungen außerhalb von der Ehe, außerhalb von dem Rahmen, wo Gott dafür geschaffen hat. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus den Herrn auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Also wahrscheinlich haben sie gefragt, hey, wenn wir das Bedürfnis haben, können wir auch einfach zu einer Prostituierte gehen. Und der Paulus sagt, niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Und mit einem Leib ist hier gemeint Körper, Seele und Geist, also der ganze Mensch an sich. Und dann bezieht sich der Paulus auf etwas, was im 1. Mose geschrieben steht. Das heißt ja schon in der Heiligen Schrift, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Also das ist nicht Paulus seine Meinung, sondern das ist etwas, was er aus dem Wort Gottes rausnimmt, aus dem Alten Testament. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein, durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Sünde ist nicht gleich Sünde. Der Paulus macht hier klar, es gibt keine Sünde, die dir so fest schadet, wie sexuelle Beziehungen am falschen Ort. Es ist ja nur Sex. Die Haltung haben damals auch die Menschen in Korinth gehabt. Wegen dem argumentieren sie Paulus so gegenüber. Und wegen dem wird er auch so klar. Mir erinnert es auch an unsere Gesellschaft. Ich habe viele Statistiken angeschaut. Und eine Statistik hat gesagt, 20% von allen Schweizerinnen und Schweizern haben schon mehr als 20 Sexpartner in ihrem Leben gehabt. Und das Durchschnittsalter beim ersten Sex ist 17. Schau, wenn du mit jemandem Sex hast, wirst du eins mit dieser Person. Das sagt die Bibel. Wir verbinden uns, wie mit einem Kleber, mit einem Superkleber, der das Leben lang hat. Warum wird Gottes Wort hier so deutlich? Geht es darum, uns irgendwie einzuschränken? Geht es darum, uns irgendwie zu verknorzen oder uns zu freuen, an etwas Schönem zu nehmen? Auf keinen Fall. Aber ich glaube, die Bibel macht auch klar, es ist eben nicht nur Sex. Es ist die intimste und schönste Beziehung, die du mit einem Menschen eingehen kannst. Intimer geht es nicht. Und du wirst eins mit ihr. Körper, seelisch, geistlich. Aber wenn du die Beziehung in einem falschen Setting angehst, die Verbindung, dann schadet es dir wie keine andere Sünde, wie nichts anderes, was es gibt. Und seelische und geistliche Bindungen sind extrem entscheidend. Ich glaube, wenn du das mit der richtigen Person eingehst, dann entsteht etwas, was stärker ist als du selber. Aber wenn du mit der falschen Person vereinst, um mal das Wort zu nutzen, dann wirst du eben auch eine Seele und ein Geist. Das heisst, alles in der anderen Person, auch alles Destruktive, in ihrer Seele, in ihrem Geist, kann in deine Seele und in deinen Geist überkommen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist in einer Beziehung oder warst in einer Beziehung und es ist so, du und die andere Person, hä? Und ihr seid wie so zusammen und jetzt geht halt die Beziehung in die Brüche. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn Beziehungen in die Brüche gehen und du denkst ja, Gott sei Dank waren wir nicht verheiratet. Jetzt war das aber mit einer Beziehung, in der du vielleicht auch Sex gehabt hast. Und du denkst ja, easy, jetzt gehen wir einfach wieder auseinander. Wir sind ja nicht verheiratet, wir sind ja nicht verbunden. Wir gehen einfach ganz einfach auseinander oder halt eben nicht so einfach. Und das Problem ist, dass wenn du in einer Beziehung Sex hattest und einfach wieder auseinander gehst, dass dieser Kleber trotzdem hält, dass diese Einheit trotzdem besteht. Und körperlich, seelisch und geistlich, deine Sexualität sieht dann so aus, wie zerrissen. Ich weiß das, weil ich in meiner Jugend sowas wie Wurmloch-Bibellesen gemacht habe. Also ich habe also die Bibel angeschaut und wenn ich so von anderen Christen so Sätze gehört habe, wie kein Sex vor der Ehe. Und ich habe das nicht genau so in der Bibel gefunden, dass das wörtlich so da steht, dann dachte ich mir, ja, dann kann ich das ja auch anders interpretieren. Ich weiß, dass Gott mich liebt, das ist das Wichtigste und dass er das Beste für mich will. Und weil ich diejenige bin, die weiß, was das Beste für mich ist, mache ich auch einfach, was ich will. Tipp, so liest man nicht die Bibel. Das ist nicht der richtige Weg. Habe ich dann auch gemerkt. Und entsprechend habe ich Sexualität in meinen Beziehungen vor dem Dani auch anders gelebt. Und die gute Nachricht ist, wenn man sich jetzt so das Männchen anschaut, die gute Nachricht ist, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir Heilung erleben können. Für jeden von uns, immer. Das gilt. Aber das Reich Gottes hat auch Gebote. Und wenn wir diese Gebote brechen, dann brechen sie uns. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin noch jung und ich habe auch nicht vor, jetzt mega schnell zu heiraten. Und Beziehungen laufen halt jetzt einfach so. Du kannst ja heutzutage nicht mit jemandem in eine Beziehung gehen und sagen, wir haben keinen Sex bis zur Ehe. Hallo? Das stimmt schon. Aber in Zukunft, irgendwann, wenn du vielleicht mal heiratest, dann ist deine Vergangenheit etwas, was dich wieder einholt. Also die Gegenwart, die du jetzt lebst, ist in Zukunft deine Vergangenheit, die du mitschleppst und die Auswirkungen hat auf deine Gegenwart in deiner Zukunft. Bevor Daniel und ich geheiratet haben, war ich da intensiv mit Gott dran. Ich habe mich geschämt für Entscheidungen, die ich getroffen habe, und ich wollte sie eigentlich am liebsten wieder rückgängig machen. Und dann habe ich Buße getan, Vergebung angenommen, und Gott hat wiederhergestellt, was ich kaputt gemacht habe. Aber so diese Tragweite von diesem Zerrissensein, das habe ich eigentlich erst so richtig gemerkt, als wir ungefähr ein Jahr verheiratet waren. Damals hatte ich eine ganz gute Freundin, und sie war wie eine Ratgeberin für mich. Sie hat mir sehr ehrliche und sehr offene Fragen gestellt. Und durch ihre ehrlichen Fragen habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich so geistlich, seelisch und körperlich immer noch in so einem zerrissenen Zustand bin, der wie nicht wiederhergestellt ist. Ich hatte mich von diesen alten seelischen Verbindungen aus den zwei Beziehungen vor Dani eigentlich nicht wirklich gelöst. Ich hatte mich von diesen Verbindungen gar nicht getrennt. Und durch ihre ehrlichen Fragen habe ich das dann in meinem Leben auch gemerkt, als ich das mal zugelassen habe, dieser Gedanke, dass das sein könnte. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass manchmal Erinnerungen wieder hochkommen, so Bilder, die auftauchen zu den allerdümmsten Momenten. Oder Träume, die ich habe in der Nacht, die ich am nächsten Morgen dann noch weiß und die echt nicht schöne Träume sind. Weißt du, als Christen, wir glauben ja an diese geistliche, an diese unsichtbare Welt. Aber ich glaube, ein Problem ist, dass wenn es unangenehm wird, dass wir so tun, als würde diese Welt nicht existieren, als wäre sie nicht da. Wenn ich diese seelischen Verbindungen nicht spüre und nicht sehen kann, dann gibt es sie auch nicht. Aber das stimmt halt einfach nicht. Und ich habe mich damals mit dieser Freundin häufig getroffen und wir haben zusammen gebetet. Und ich habe mich mit Hilfe von Gott, mit Hilfe von Jesus von diesen seelischen Verbindungen gelöst. Und dann habe ich gemerkt, was echte Wiederherstellung bedeutet, was echte Heilung bedeutet. Dass Gott sich eine Freiheit für mich wünscht, auch eine sexuelle Freiheit. Und es ist das allergrößte Geschenk, sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Und ich glaube, wir alle brauchen irgendwo Heilung, wir alle brauchen Wiederherstellung. Und Gott hat jetzt hier, heute Morgen für jeden auch Wiederherstellung parat. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber ich glaube, es beginnt damit, dass wir unsere Meinung über bestimmte Dinge, die sein Königreich angehen, ändern. Dass wir Gott ernst nehmen und sein Wort, das, was er sich für uns überlegt hat, dass wir uns ehrliche Fragen stellen und auch ehrliche Antworten geben. Und Paulus hat den Ephesern damals das auch geschrieben. Er hat gesagt, wie könnt ihr das denn machen, dass ihr eben nicht wie die Menschen lebt, die Gott nicht kennen, die es nicht wissen, wie es ist, mit Gott ein Leben zu führen. Er hat gesagt, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt.
Ich liebe den Vers, weil es zeigt uns etwas, was so wichtig ist. Und ich will das am Schluss noch mal schnell betonen. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Du musst dir nicht irgendwelche Regeln auferlegen. Was es braucht, wenn du das willst, ist, dass du dein Denken, dein Herz Gott anhebst und sagst, und du darfst es verändern. Wirst du die Leute euer Denken verändern? Gottes Geist kann mit dir kommunizieren. Und wenn wir ehrlich fragen, wird er dir Sachen zeigen, wo er dein Denken umdrehen will. In die Richtung, wo sein Denken geht. Und wir werden jetzt einfach einen Moment still sein. Und du kannst einfach auf Gott hören. Wir werden im zweiten Worship-Teil ein Gebetsteam hier haben. Wenn du gerne Gebet in Anspruch nehmen willst, mach das. Und du merkst, es ist etwas in dir aufgebrochen. Geh schnell dort hin. Du kannst online auch ein Gebetsformular ausfüllen. Und dann reagieren wir darauf.